Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, allerdings ohne Alpenpanoramablick. Es ist einfach noch zu dunkel jetzt am Morgen, aber ich begrüße Sie aus dem stets mobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, den 22. Dezember 2025. Ich habe in der Schweizer Sendung schon ziemlich Freestyle- und Free-Jazz-mäßige Exkurse gemacht zu Weihnachten, zu diesem katastrophalen, skandalösen Fall Jacques Beau. Aber ich habe dort auch die Lichtblicke versucht, immer wieder zu packen, denn da öffnen sich jetzt Abgründe, da zeigen sich, da offenbaren sich Missstände, die einfach Augen öffnen werden. Und da merkt jetzt auch der Hinterste und der Letzte, dass wenn eine EU, wenn eine politische Organisation jetzt anfängt, Leute zu sanktionieren, sie für vogelfrei zu erklären, ihnen die Konten sperrt, die zivilen Rechte wegnimmt, die dürfen nicht mehr ausreisen, sie dürfen nicht mehr in den Luftraum, sie dürfen sich nichts mehr kaufen, man darf ihnen aber auch nicht helfen. Also wenn man diesen Salto Mortale zurück ins Mittelalter macht, zu King John, der ja dann von den britischen Adligen fürchterlich in die Knie gezwungen wurde, ich meine, diese Unterdrückungsorgie, Robin Hood und so weiter, Sie erinnern sich, Richard Löwenherz, der abwesende König, King John, er war der Mann, der dann tatsächlich die sogenannte Habeas Corpus Akte unterzeichnen musste. Also Sie sehen, auch in dieser spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Situation ist aus dem Abgrund dann ein Lichtblick gekommen. Und das ist meine Hoffnung auch beim Fall Beau. Das sind Missstände, das sind katastrophale Entgleisungen. Und da gibt sich eine EU zu erkennen, da entstellt sich etwas zur Kenntlichkeit, was einfach das Gegenteil von dem ist, was die EU letztlich sein sollte. Und das macht niemandem Freude, auch EU-Skeptikern wie mir nicht. Das beelendet einen eigentlich und so geht's überhaupt nicht. Natürlich noch schändlicher als das, was die EU macht, ist die Nichtreaktion der Schweiz. Darüber habe ich mich ziemlich lang auch verbreitet und auch die Schweizer Medien. Himmeltraurig, wie man das also an der ganz auf ganz kleinem Feuer hier kocht und mit also noch dümmsten Fragestellungen. Wer ist jetzt der Nächste, der drankommen könnte? Wen können wir da noch ins Lager pro Russland bringen? Ich meine, damit dokumentieren diese in der Propaganda versunkenen Publizisten, dass sie gar nicht mehr merken, wenn einer eben nicht wie sie Propaganda macht, sondern versucht, eine Situation unter Berücksichtigung aller relevanten Stimmen zu beurteilen. Und das ist ja genau das, was man im Ukraine-Krieg, aber nicht erst im Ukraine-Krieg, nicht mehr gemacht hat. Wir haben es nicht mehr gemacht bei Klimapolitik, bei der Migrationspolitik, bei der Corona-Politik. Da war es verboten, Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen. Jeder, der eine andere Meinung vertreten hat, wurde sofort mit diesem ganzen Begriffsarsenal von Kampfvokabeln in Grund und Boden hineingerammt und man hat ihm da Etiketten angeheftet und tonnenweise Gülle und Pech und Schwefel über den Kopf geschüttet, auf das er sofort zum Schweigen gebracht wird. Das ist doch nicht mehr normal. Es ist vor allem nicht mehr demokratisch. Es ist absurd und so kann es auch nicht funktionieren und es funktioniert auch nicht. Die Leute akzeptieren es einfach nicht mehr und die Leute werden auch nicht akzeptieren, dass jetzt mit Jacques Beau so etwas läuft. Gerade bei einem Krieg, meine Damen und Herren, gerade bei einem Krieg ist es doch wichtig, wenn sie nicht direkt angegriffen sind. Aber eben, da redet man sich ja in manchen Ländern ein, man sei da sozusagen stellvertretend auch an der Front. Das ist sozusagen eine Überidentifikation mit dem Geschehen bei gleichzeitiger Nichtteilnahme. Man schickt dann einfach Geld und Waffen, behauptet aber, man stehe selber im Krieg, ist aber nicht bereit, diesen Krieg zu führen. Das ist natürlich auch unseriös und unglaubwürdig. Aber wenn Sie sich mal in diesem mentalen Kriegszustand hineinkatapultiert haben, dann sind Sie tatsächlich unfähig, überhaupt aus dieser Konfliktlogik herauszukommen. Und das ist genau die Stärke des schweizerischen Standpunktes. Das ist die Stärke eines Jacques Beau, das ist aber auch die Stärke einer Weltwoche. Wir haben doch in diesem Krieg alle möglichen Hypothesen immer wieder zu Wort kommen lassen. Wir haben die Zelensky-Fraktion zu Wort kommen lassen. Wir haben die Russland-Fraktion zu Wort kommen lassen. Wir haben aber auch jene Stimmen natürlich gewichtet, die anderswo gar nicht gehört wurden, um hier ein vollständigeres Bild zu machen. Es gibt auch andere Portale, andere Publizisten, andere Kommentatoren, die entsprechend in Erscheinung getreten sind, und die sind dann alle angegriffen worden. Warum eigentlich? Warum müssen sich die eigentlich nicht rechtfertigen, die seit 3 Jahren in, also wirklich durch keinen Selbstzweifel zu erschütternden Absolutheits-, Unfehlbarkeitsanspruch, da einfach mehr oder weniger eine Seite sich zu eigen gemacht haben. So geht's einfach nicht. Und ein Jacques Beau ist nun ein Beispiel eben für das, was einen Schweizer auszeichnen sollte. Neutrale Distanz, mal beiden Seiten zuhören. Und das will ich gleich im Folgenden auch machen, denn kurz vor dem Wochenende, also Ende letzter Woche, hat es eine große Medienkonferenz gegeben, und da ist der Mann in Erscheinung getreten, der Lord Voldemort der internationalen Politik, den man eben gar nicht zitieren darf, sonst wirst du sofort sanktioniert von der Europäischen Union. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Sind wir eigentlich komplett verrückt geworden, von allen guten Geistern verlassen? Nein, der russische Präsident Putin hat da eine ganze Reihe von Aussagen gemacht, und ich will jetzt hier im Sinne des Disclaimers einfach mal festhalten, für alle die, die das mutwillig und absichtlich falsch verstehen wollen. Also wenn man jemanden zitiert im Journalismus, heißt das nicht, dass das die Meinung des Journalisten ist. Es hat dann immer so Anführungszeichen, nicht ganz unwesentlich, aber solche Feinheiten, solche Details gehen in diesem aktuellen Getöse, da in diesem Kriegsgetöse, in dieser Geröllhalde, in dieser geistigen, durchaus etwas verloren und vergessen. Was also hat der russische Präsident gesagt an dieser Medienkonferenz? Zukunft Russlands. Er stellte die Zukunft als Fortsetzung einer souveränen Politik dar. Zusammenarbeit mit dem Westen sei wieder möglich, aber nur auf Augenhöhe und bei gegenseitigem Respekt. NATO und Sicherheitsordnung. Er nannte die NATO-Osterweiterung einen zentralen Auslöser der heutigen Konfrontation und sagte, Russland sei darüber getäuscht worden. Es habe die Zusage gegeben, kein Zoll gehe man nach Osten mit der NATO, und das sei nicht erfüllt worden von den NATO-Staaten. Putin erklärte, westliche Politiker hätten die aktuelle Lage selber geschaffen und würden sie weiterhin anheizen. Neue Spezialoperationen, das wurde er gefragt, also neue Kriegszüge gegen andere Länder. Er formuliert es als Bedingung. Es werde keine neuen Operationen geben, wenn der Westen Russland respektiere, russische Sicherheitsinteressen berücksichtige und Russland nicht erneut hinters Licht führe. Nun sind natürlich Großmächte und auch ein russischer Präsident immer auch Weltmeister darin, sich bedroht zu fühlen und ihre Sicherheitsinteressen dann so zu interpretieren, dass sie möglichst umfassend und expansiv interpretiert werden können. Das ist ja auch nichts Neues in der Weltgeschichte. Darum ist es ja ratsam, das eigene Militär nicht zu verschrotten, wenn du im Umfeld einer Großmacht lebst, die in der Geschichte jetzt auch schon die eine oder andere Eroberung getätigt hat. Und Russland, ohne dass man jetzt hier in diesen antirussischen Moralismus verfallen will, zu Russland muss man sagen, also diese Größe eines Territoriums über 12 Zeitzonen, also allein aufgrund von freiwilligen Zusammenschlüssen und Handauflegen und Fußzonenreflexmassage, bringst du so ein Territorium auch nicht zusammen. Natürlich gibt es einen rationalen Kern der Russlandangst. Fragen Sie mal all die, die 80 Jahre lang unter der Sowjetknute gelitten haben. Die haben auch ihre Gründe gehabt, warum sie unbedingt in die NATO wollten. Aber zur Beurteilung einer realpolitischen Konfliktsituation müssen sie eben die Interessen anschauen, müssen sie sich eben vor Augen führen, wie genau eben welche Interessen tatsächlich wodurch bedroht werden. Und da hat das natürlich, muss man das einfach zur Kenntnis nehmen, wenn die Russen sagen, für uns ist die NATO-Osterweiterung ein Problem. Für die Amerikaner ist es jetzt ja auch ein Problem, wenn Venezuela Energiedeals mit China und Russland machen will. Ja, wie antworten die Amerikaner? Sie schicken einen Flugzeugträger und sie wollen, dass unterbinden. Sie haben jetzt Schiffe gekapert. Das ist Einflusssphärenpolitik. Und das zu beschreiben, und diese Fähigkeit hat man irgendwie auch verloren in der Europäischen Union, das zu beschreiben, heißt nicht, das zu rechtfertigen. Kopfverdeckel nochmal, das ist hier die Situation. Also wir sind zum Teil wirklich von absoluten geistigen Dünnbrettbohrern hier umzingelt, die sich dann auch noch anmaßen, mit dieser Sanktionswaffe über Leute herzufallen, die ein viel größeres Wissen haben als sie. Da steckt natürlich auch diese ganze unchristliche Anmaßung, diese bibelvergessene Selbstvergötterung drin. Das ist übrigens ein Thema, das ich dann in der Neuen Weltwoche schriftlich ansprechen werde. Neue Spezialoperation, darüber haben wir gesprochen. Die Behauptung, Russland will Europa angreifen. Das kam an der Medienkonferenz auch zur Sprache. Putin wies dies zurück und bezeichnete solche Aussagen als unbegründet. Er sagte, dies diene innenpolitischen Zwecken im Westen. Es werde ein Feindbild genutzt, um von eigenen Problemen und Fehlern abzulenken, unter anderem Wirtschaft, Soziales, Energiepolitik. Dies die Aussage des russischen Präsidenten. Ukraine-Krieg, wie ist die Lage auf dem Schlachtfeld? Putin erklärte, russische Truppen hätten die strategische Initiative und würden entlang der Front vorrücken, weitere Fortschritte seien möglich. Er äußerte Zuversicht, Russland werde seine Ziele militärisch erreichen, falls die Gegenseite Russlands Bedingungen in Friedensgesprächen nicht akzeptiere. Wie beurteilt er die Gespräche mit den USA, den Friedensprozess? Putin sagte, Trump sei ernsthaft und aufrichtig bemüht, den Konflikt zu beenden. Er wies darauf hin, dass in Anchorage, also an diesem Gipfeltreffen in Alaska, von Russland schwierige Entscheidungen und Zugeständnisse verlangt worden seien. Russland sei grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Trade-off einverstanden. Er nannte hier keine Details, aber das ist vermutlich dieser Friedensplan mit den Gebietsabtauschungen, also die ganzen Luhansk, Donetsk voll übernehmen, dafür nur bis zur Frontlinie im Süden, Krim akzeptiert. Also diese grundsätzliche Richtung scheint ihm keine Widerstände auszulösen, zumindest so kann man das interpretieren. Putin wies die Darstellung zurück, Russland lehne Trumps Angebot ab, das sei falsch und grundlos. Er sagte allerdings, der nächste Schritt liege bei den westlichen Gegnern, vor allem bei der Führung in Kiew und besonders bei deren europäischen Unterstützern. Er betonte, Russland sei bereit zu Gesprächen und auch entschlossen, den Konflikt friedlich zu beenden. Die russischen Bedingungen, ein Frieden müsse die aus russischer Sicht Wurzelursachen des Konflikts lösen, insbesondere Sicherheitsordnung und NATO-Frage. Putin bekräftigte zentrale russische Forderungen, Anerkennung der Krim und weitere von Russland beanspruchte Gebiete, kein NATO-Beitritt der Ukraine, keine NATO-Truppen in der Ukraine, zudem Forderungen zur Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte und zur Stellung der russischen Sprache. Wer trägt die Verantwortung für die Toten, für die Opfer? Auch das kam zur Sprache. Putin wies da jegliche Verantwortung zurück und hat gesagt, Russland trage keine Verantwortung für die Opfer, weil Russland den Krieg nicht begonnen habe. Er sagte, die Gegenseite habe die Minsker Abkommen, das war quasi nach dem Putsch, nach dem Staatsstreich in Kiew, ist ja dann zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen. Da sind ja auch Teile der ukrainischen Armee desertiert. Das waren dann diese grünen Männchen, die sich da die Patten von den Uniformen gerissen haben. Die Russen haben sicherlich auch da hineingefunkt, um ihre strategischen Interessen zu berücksichtigen. Dann gab es diese Minsker Abkommen und er behauptet nun, Putin, die Gegenseite habe diese Minsker Abkommen nicht erfüllt. Der Putsch in der Ukraine sei da organisiert worden und danach habe Russland keine andere Option gesehen, als militärisch einzugreifen, um den Krieg zu beenden, den Kiew mit westlicher Unterstützung ausgelöst habe. Wahlen in der Ukraine. Putin sagte, man könne über begrenzte Zurückhaltung bei Angriffen am Wahltag sprechen. Also sollte es zu Wahlen kommen, wird man keine größeren Angriffe fliegen oder bewerkstelligen. Allerdings müssten auch die in Russland lebenden Ukrainer an diesen Wahlen beteiligt werden. Man kam auf die eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu sprechen. Die Nutzung eingefrorener russischer Vermögen zur Unterstützung der Ukraine wäre Raub und würde Vertrauen von Investoren und die Stabilität, Attraktivität des europäischen Finanzraums arg beschädigen. Europa und wirtschaftliche Argumente. Putin betonte, Europa könne als eigenständiger globaler Akteur langfristig nur mit Russland stark bleiben. Ohne Russland werde Europa an Bedeutung verlieren. Er behauptete, Russland liege nach Kaufkraftparität weltweit auf Platz 4. Wir haben das sogar noch überprüft. Das stimmt also. Und er argumentierte, eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit Europa-Russland könne theoretisch zusammen größer sein als die USA nach Kaufkraftparität. Also er machte gewissermaßen hier schon fast ein Bewerbungsangebot, ein Bewerbungsgespräch. Wie steht es um die China- und Russland-China-Beziehungen? Putin bezeichnete Xi Jinping als zuverlässigen Freund, stabilen Partner und Verbündeten. Er betonte die praktische Zusammenarbeit in allen Bereichen, wirtschaftlich, politisch und militärisch, als Kern dieser Partnerschaft. Er stellte die Beziehungen als Beitrag zu globaler Stabilität dar und sagte, er erwarte eine Fortsetzung dieser Entwicklung kurz- und langfristig. Dies vielleicht eine etwas ausführlichere Betrachtung, weil in unseren Medien wird das gar nicht zur Kenntnis genommen. Und noch einmal, wenn man das aufzeigt, wenn man das aus neutraler Perspektive zur Kenntnis nimmt, dann stellt man es zur Diskussion. Man macht sich doch nicht zu eigen. Und wenn man verbieten muss, wenn man etwas abwürgen muss, das hat Jacques Beau in unserem zweiten Interview gesagt, dann zeigt man Schwäche. Während des Kalten Kriegs waren im Westen die Pravda und all diese Sowjetorgane nicht verboten, weil man glaubte und man wusste, dass die eigene Argumentationskraft überlegen ist. Aber wenn du das verbieten musst, wenn du RT verbietest, dann glaubst du offensichtlich gar nicht an deine eigene Sache, beziehungsweise dann bist du eben auch ein Propagandist, der es nicht erträgt, dass der Leser, der Zuschauer, der Bürger auch noch die andere Propaganda sehen kann. Und diese Verteufelung da auch immer a priori aller russischen Portale, das sei jetzt die reine Propaganda. Natürlich ist das alles in der Propaganda. Im Krieg machen alle Propaganda und darum ist es ja schwierig, sich zu orientieren. Darum muss man ja möglichst alles irgendwo zur Kenntnis nehmen und versuchen, vorsichtig, demütig, bescheiden, ohne da zu allem gleich ein apodiktisches Urteil zu fällen, hier sich eine einigermaßen sachgerechte Übersichtlichkeit zu verschaffen. Gut, also, das ist die Situation. Vielleicht noch ganz kurz die Nachrichten des Tages. Krise bei Bosch, da verlieren Zehntausende den Job und ihre Sicherheit bei diesem großen Industriekonzern Bosch. Ja, das ist jetzt einfach diese Quittung, muss man brutal sagen, für eine Politik des Hochmuts, des Übermuts, auch der Unseriosität. Ich finde das nach wie vor den Gipfel der Unseriosität, dass die Europäische Union, die jetzt jahrelang diese Klimarettung als Evangelium gepredigt und eingepeitscht hat, sie sagen jetzt, okay, wir machen jetzt ein Aus vom Verbrenner aus. Noch vor einigen Jahren war das Verbrenner aus sozusagen der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Und jetzt dreht man das zurück, nicht voll, aber doch zumindest, dass das nicht mehr in dieser Dringlichkeit da auf der Agenda steht. Ja, das zeigt Ihnen doch die ganze Unernsthaftigkeit. Ja, wundert man sich dann, wenn eine derart planlose Planwirtschaft am Schluss im wirtschaftlichen Debakel endet? Und wie lange wollen sich die Deutschen das eigentlich noch gefallen lassen? Dass sie da von diesen Zauberlehrlingen und Dilettanten um diesen sauber und sauer aufgebauten Wohlstand, um diese Wohlstandspfeiler gebracht werden, mit dann noch dieser Voodoo- und Hypnose- und Feindbildpolitik. Da ist man selber schuld. Man hat das einfach selber kaputt gehen lassen. Man hat die Politiker machen lassen. Krieg in der Ukraine, darüber haben wir gesprochen, die jüngsten Nachrichten. Ja, diese Epstein-Datei, das wird auch in den deutschen Medien wahnsinnig hochgefahren. Für mich ist das ein Hoax. Das ist so eine typische Mediengeschichte. Man versucht jetzt diesen Fall Epstein gegen Trump zu drehen, um Trump fertig zu machen, weil man offensichtlich, weil einem nichts Besseres einfällt. Ich sehe kritisch bei Trump. Ich finde gut, dass er diese Diplomatie macht. Ich habe es in der Schweizer Sendung gesagt. Ich sehe sehr kritisch diese geschäftlichen Verwicklungen der Familie Trump in diese präsidialen Initiativen. Also das riecht für mich nach Korruption. Da würde ich viel mehr aufdecken. Da würde ich etwas hinter die Kulissen leuchten. Aber dieser Epstein-Fall mit den Sex-Affären und diesen ganzen Geschichten, natürlich, das ist wie dieses Hoax-Dossier da aus Russland, wo sie sagen wollten, Trump sei da von Putin Prostituierten bei irgendwelchen abwegigen Orgien gefilmt oder was auch immer worden. Und am Schluss stellte sich das alles als Abstrusität heraus. Darum geht es im Konflikt mit der USA, mit Venezuela, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist einfach diese Einflusssphärenpolitik. Und eben die Trumps steigen ins Energiegeschäft ein. Weil das wäre doch bei uns unglaublich. In der Schweiz geht ein Präsident, ein Bundespräsident nach Dienstschluss in seine Wohnung und bezahlt die Miete und geht schlafen. Oder er wohnt in einem Einfamilienhaus, hat da noch eine Hypothek drauf, dann wohnt er. Manchmal geht er mit dem Chauffeur zur Arbeit, manchmal nimmt er auch die Straßenbahn. Das ist die Schweiz. Aber in anderen Ländern, auch in den USA und auch Trump, dieser angebliche Ausmister, da sind ja die Businessinteressen in der Politik auf eine ungesunde Art und Weise verquickt. Aber ich glaube, das ist in der Europäischen Union nicht viel anders. Und allmählich merkt man ja auch, dass die Ukraine auch durch diese rhetorischen Bemühungen nicht zu jenem blütenreinen Exempel von Demokratie und Rechtsstaat geworden ist, sondern eben immer noch dieser fürchterlich korrupte Staat ist, in dem alle Generäle Millionäre sind, weil sie Kommissionen kassieren bei den Waffengeschäften oder die Waffen dann ganz einfach weiterverkaufen. Und all die, die jetzt, ohne das Volk zu fragen, 90 Milliarden an Unterstützung an die Ukraine zahlen, ohne dass es darüber irgendeine Volksabstimmung, irgendetwas gibt, irgendeine sozusagen demokratische Rückkopplung. Ich meine, dieses Geld angesichts der Umstände, dass die Zelensky-Regierung also wirklich bis zur Schulter, also schultertief in diesem Korruptionssumpf drinsteckt, da sind ja die engsten Mitarbeiter, mussten jetzt das Land verlassen oder zumindest die Regierung. Ich meine, wenn man jetzt glaubt, dass dieses Geld dann an seinen Bestimmungsort ankommt, also das ist ein Glauben, also den Glauben an die unbefleckte Empfängnis zu einem geradezu hochrationalen Vorgang, zu einem wissenschaftlichen Denkakt adelt, meine Damen und Herren. Deutschland hat Zensurkomplex, der größer ist als alles, was wir in den USA gefunden haben. Ein Andrew Loventhal hat diesen Kreuzzug gegen die Redefreiheit in der Europäischen Union, in Deutschland vor allem, untersucht. Das sind Abgründe. Aber zum Glück kommen diese Abgründe jetzt ans Licht. Ich darf darauf hinweisen, dass wir im Moment dokumentieren Gespräche, die wir geführt haben mit unterschiedlichsten Leuten zum Ukraine-Krieg, auch und gerade mit Fjodor Lukjanov, einem sehr differenziert argumentierenden russischen Intellektuellen, den Sie jetzt auch auf diese Sanktionsliste gebracht haben. Und ich habe ein Interview Ihnen hier aufbereitet, in dem er sich kritisch über Putin äußert und den Einmarsch in die Ukraine als Fehler bezeichnet. Aber das ist offenbar auch, das spielt keine Rolle. Da werden Sie trotzdem als Putin-Propagandist auf die Liste genommen. Nein, das sind einfach hanebüchene Zustände, die wir da am helllichten Tag besichtigen können. Alles Gute, bis bald. Einen wunderschönen guten Tag und einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Bald ist Weihnachten. Wir bleiben dran. Mal sehen, wie viele Sendungen wir in dieser Woche noch schalten können. Bis bald.